Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Herzlich willkommen bei der ersten 100 Kilowatt Sendung 2022 bei uns. Ralf Tossenberger hat wieder im Archiv gestöbert und euch eine Sendung zum 11. Plenum der SED zusammengestellt. Eure Empfangsberichte für die Sendung schickt ihr bitte wie gewohnt an maxberger@smradio-dessau.de oder per Post an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig-Plagwitz. Die Adressen als auch andere Informationen gibt es unter www.smradio-dessau.de zu finden. Ihr hört es, wir sind heute wieder mit 100 Kilowatt über den Sender Moosbrunn auf Sendung.
Und hier Hörergrüße von Thomas Becker aus Bonn. Grüße nach Königs Wusterhausen. Schöne Grüße an Detlef Hansen von der Welle 370. Danke für die liebevolle und tolle Hörerpostarbeit. SM Radio Dessau schließt sich diesen Grüßen sehr gerne an.
Aber nun kommen wir erst einmal zu unseren SM Radio Dessau Nachrichten. SM Radio Dessau ist nun ab dem 1. Mai auch über den Sender Nauen empfangbar. Am 1. Mai senden wir um 11 Uhr nach Weltzeit, das ist dann 13 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit, direkt nach Radio Oberlausitz International. Diese Sendung wird wahrscheinlich leider ausfallen müssen, auf der 6095 kHz mit 125 kW. Am späten Nachmittag ist noch eine Wiederholung auf der 6070 kHz mit 100 kW geplant. Geplant ist 15 Uhr nach Weltzeit, also 17 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Schaut dazu bitte in den Plan von Channel 292 bzw. auf unserer Internetseite www.smradio-dessau.de. Wir sind gespannt, wer uns auf der 6095 kHz empfängt, und zu hören gibt es schwungvolle Musik vom Oktoberclub. Ebenfalls ab Mai schickt ihr bitte Empfangsberichte nur noch nach Dessau, da ich ab Juni wieder in Dessau wohnen werde. Empfangsberichte gehen dann an die altbekannte Adresse in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Aber auch das findet ihr auf unserer Internetseite. Am 14. Mai 2022 findet in Ottenau wieder das überregionale DX-Treffen statt, dieses Mal dann in der 41. Auflage. Am 22. April ist der geplante Anmeldeschluss. Angemeldet werden kann sich wie immer bei Bernd Seiser. Seine E-Mail-Adresse lautet bernd.seiser@t-online.de. Ich wiederhole: bernd.seiser@t-online.de. Dort erfahrt ihr auch alle weiteren Regeln zur Veranstaltung zwecks der Corona-Regeln. Und von April bis Oktober dieses Jahres gibt es jeden Samstag um 15 Uhr nach Weltzeit, also 17 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit, alte Folgen von SM Radio Dessau auf der 6070 kHz zu hören. Auch hier freuen wir uns über eure Rückmeldung. Am 2. April geht es dann los. Auch diese Zeiten findet ihr auf unserer Internetseite. Diese sind nicht rot hinterlegt. Rot hinterlegt sind unsere klassischen Ausstrahlungen jeden zweiten Sonntag im Monat. Und zusätzlich natürlich auch die Sendung über den Sender Nauen. Und nun gebe ich das Mikrofon ab zu Ralf Tossenberger. Er wird euch nun vom 11. Plenum der SED berichten.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Du darfst nicht, sagte die Eule zum Auerhahn. Du darfst nicht die Sonne besingen. Die Sonne ist nicht wichtig. Der Auerhahn nahm die Sonne aus seinem Gedicht. Du bist ein Künstler, sagte die Eule zum Auerhahn. Und es war schön finster.
Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten. Wir haben nur keine Freiheit, also für Verrückte, ja?
Willkommen bei den historischen Tondokumenten bei SM Radio Dessau. Heute ist Eiszeit. Es geht um das 11. Plenum der SED. Dieses fand vom 16. bis zum 18.12.1965 statt.
Ich möchte jetzt ja keine tiefschürfende Analyse über dieses Plenum machen. Das haben schon andere Leute gemacht. Es ist viel geschrieben drüber worden. Es gab viel im Fernsehen. Es gab etliche Rundfunksendungen. Ich möchte euch ja eigentlich nur vorstellen, die Diskussionsbeiträge der teilnehmenden Leute damals. So viel sei aber gesagt. Es sollte ursprünglich eine Zusammenkunft werden, in welcher über Wirtschaftsfragen geredet werden sollte. 14 Tage zuvor hat sich der damalige Wirtschaftschef Erich Apel erschossen. Es sollte ein Abkommen mit der Sowjetunion unterschrieben werden, mit dem er nicht einverstanden war. Aus heute nicht mehr erklärbaren Gründen ging es dann um Kulturfragen. Und dort wurde fast die gesamte Jahresproduktion der DEFA des Jahres 1965 verboten. Am Abend vor der Konferenz wurden den Mitgliedern an diesem Forum zwei Filme der DEFA gezeigt, die später verboten würden. Darauf beziehen sich auch die Aussagen in den Diskussionen, die ich euch gleich vorstelle. Während der DDR spielte dieses Plenum im historischen Rückblick keine Rolle. Erst als 1990 die Archive geöffnet wurden, kamen die Tonbänder und Protokolle damals wieder zum Vorschein und wurden ausgewertet. In den Köpfen der Filmemacher wirkte dieses Plenum wohl bis 1990 nach. Ich möchte euch jetzt hier einige Diskussionsbeiträge von den Teilnehmern vorstellen. Die gesamte Zusammenkunft wurde damals auf Tonband mitgeschnitten. Allerdings nicht in Studioqualität, das sei vorweg gesagt. Wir beginnen wohl mit dem damals prominentesten Teilnehmer, Walter Ulbricht. Er beginnt die Konferenz mit einer Gedenkminute für Erich Apel, der, wie schon erwähnt, sich zwei Wochen vorher erschossen hat. Allerdings sind die Umstände des Todes bis heute nicht ganz geklärt.
Man muss leider sagen, dass die angestrengte Arbeit zu einer weitgehenden Nervenzerrüttung geführt hat. Der Tod unseres Freundes ist ein großer Verlust für unsere Partei und für unser Volk. Wir haben den Genossen des Zentralkomitees eine ganze Reihe Materialien gegeben und die Möglichkeit gegeben, sich zwei Filme anzusehen. Das ist nicht die ganze Information. Ich will das nur sagen, damit niemand denkt, nicht wahr, dass er jetzt alles weiß. Ja? Wir wissen auch nicht alles. Noch nicht alles. Als in der DDR durch bestimmte Gruppen der Jugend und durch die sogenannte Beat-Bewegung Exzesse sichtbar waren, haben wir also uns die Frage gestellt, was sind die Ursachen? Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es nicht richtig wäre, sozusagen mit einer Jugenddiskussion zu beginnen. Sondern wir haben uns gesagt, wollen wir doch mal beginnen mit der Untersuchung oben. Wo ist von Seiten zentraler Organe des Fernsehens, der Kultur, der Literatur so gewirkt worden, dass solche Auswirkungen auf die Jugend unvermeidlich waren?
Das war der Generalsekretär der SED und Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht, gelernter Möbeltischler und damals 72 Jahre alt. Den ersten größeren Referatsbeitrag hielt damals Erich Honecker. Zum Zeitpunkt dieses Plenums 53 Jahre alt, gelernter Dachdecker und er war verantwortlich für Sicherheitsfragen.
Unsere Deutsche Demokratische Republik ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral für Anstand und gute Sitte. In den letzten Monaten gab es einige Vorfälle, die unsere besondere Aufmerksamkeit erforderten. Einzelne Jugendliche schlossen sich zu Gruppen zusammen und begingen kriminelle Handlungen. Es gab Vergewaltigungen und Erscheinungen des Rauditums. Hier zeigt sich wiederum der negative Einfluss vom Westfernsehen und Westrundfunk auf Teile unserer Bevölkerung. Wir stimmen jenen zu, die feststellen, dass die Ursachen für diese Erscheinungen der Unmoral und eine dem Sozialismus fremden Lebensweise auch in einigen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken, literarischen Arbeiten und in Zeitschriften bei uns zu sehen sind. Es häufen sich in letzter Zeit auch in Sendungen des Fernsehfunks, in Film und Zeitschriften, antihumanistische Darstellungen. Brutalitäten werden geschildert, das menschliche Handeln auf sexuelle Triebhaftigkeit reduziert. In einigen, während der letzten Monate bei der DEFA produzierten Filmen, zum Beispiel Das Kaninchen bin ich, das die Genossen gestern Abend gesehen haben, und Denk bloß nicht, ich heule, im Manuskript des Bühnenwerkes Der Bau, veröffentlicht in Sinn und Form, in einigen Fernsehproduktionen und literarischen Veröffentlichungen, zeigen sich dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen. In diesen Kunstwerken gibt es Tendenzen der Verabsolutierung der Widersprüche, der Missachtung der Dialektik der Entwicklung, konstruierte Konfliktsituationen, die in einem ausgedachten Rahmen gepresst sind. Die Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung wird nicht erfasst. Der schöpferische Charakter der Arbeit der Menschen wird negiert. Dem Einzelnen stehen Kollektive und leider der Partei im Staat oftmals als kalte, als fremde Macht gegenüber. Einige Philosophen des Widerspruchs behaupten, sie hätten die Fähigkeit, für sich alleine gepachtet, Konflikte aufzuspüren und diese zu verallgemeinern. Sie tun fast so, als könnten die Menschen durch die Popularisierung von Schwierigkeiten leben und satt werden. Stefan Heim gehört auch zu den ständigen negativen Kritikern der Verhältnisse in unserer Deutschen Demokratischen Republik. Er ist offensichtlich nicht bereit, Ratschläge, die mehrfach gegeben worden sind, zu beachten. Er benutzt sein Auftreten in Westdeutschland zur Propagierung seines Romans Tag X, der wegen einer falschen Darstellung der Ereignisse des 17. Juni 1953 von den zuständigen Stellen nicht zugelassen werden konnte. Er schreibt Artikel für im Westen erscheinende Zeitungen und Zeitschriften, in denen er das Leben in der Sowjetunion und in der Deutschen Demokratischen Republik falsch darstellt. Er gibt vor, nur der Wahrheit das Wort zu reden, wobei er aber die westlich orientierte Wahrheit meint. Die Wahrheit, die er verkündet, ist die Behauptung, dass nicht die Arbeiterklasse, sondern nur die Schriftsteller und Wissenschaftler zur Führung der neuen Gesellschaft berufen seien. Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Hinzu kam, dass es im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Beatmusik gab. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt. Niemand in unserem Staate hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik.
Leider konnte mir bis jetzt noch keiner verraten, was eine gepflegte Beatmusik ist und was eine ungepflegte.
Sie kann jedoch nicht als die alleinige und hauptsächlich diese Form der Tanzmusik betrachtet werden. Die ideologischen Ursachen dieser fehlerhaften Erscheinungen und Tendenzen liegen vor allem in einem unzureichenden geistigen marxistisch-leninistischen Weltbild einiger Kulturschaffender. Sie haben oft eine subjektivistische Sicht und Wertung, eine unhistorische Betrachtungsweise des Kampfes unserer Partei und der Volksmassen beim Aufbau des Sozialismus, in einer nicht genügend vorhandenen Kenntnis der Wissenschaftlichkeit und Kontinuität der Politik der Partei, um die Erfüllung der nationalen Mission der Deutschen Demokratischen Republik, in Positionen des philosophischen Skeptizismus, der in Kreisen der Intelligenz besonders in der Verkennung des schöpferischen Charakters der Beschlüsse des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu wirken begann, und durch bestimmte Tendenzen, die im geistig-kulturellen Bereich in einigen sozialistischen Ländern und kommunistischen Parteien in kapitalistischen Ländern auftraten, genährt wird. Der Skeptizismus hat auch noch eine andere Ursache. Viele Kulturschaffende sind der Meinung, dass Deutschland einen etwaigen Krieg oder Atomkrieg nicht überleben könne. Das Charakteristische all dieser Erscheinungen besteht darin, dass sie objektiv mit der Linie des Gegners übereinstimmen, durch die Verbreitung von unmoralen Skeptizismus besonders die Intelligenz und die Jugend zu erreichen und im Zuge einer sogenannten Liberalisierung die Deutsche Demokratische Republik von innen her aufweichen wollen.
Jetzt hören wir Paul Fröhlich, damals 52 Jahre, gelernter Koch, und er war der erste Sekretär der Bezirksleitung Leipzig.
Kann man nun dem Genossen Bräunig Talent absprechen? Keinesfalls. Aber weil er eine falsche politische Konzeption hat, weil er in den Fragen der Methode, in Fragen der Konzeption, und das berührt seine Grundhaltung, liebäugelt mit Kunst und Stilformen des Westens, wahrscheinlich um dadurch im Westen verkauft zu werden, sind die Ergebnisse dieser Arbeit antisozialistisch und haben darum mit dem sozialistischen Realismus und dem wirklichen Leben nichts gemein. Es geht nicht ums Verkaufen, sondern in Westdeutschland, meiner Meinung nach, muss man ideologisch eindringen. Also Genossen, Talent allein genügt eben nicht. Das muss auch Grundsatz werden bei Immatrikulationen an den künstlerischen Instituten. Aber wir wollen doch nicht Kaninchen erziehen, wie wir das gestern also kennengelernt haben, die von Zweifel angefressen den Wald vor Bäumen nicht sehen, sondern Kämpfer für den Sieg des Sozialismus wollen wir doch aus den Instituten haben. Die Schriftsteller und andere müssen doch begreifen, sie gehören doch, wenn sie es ehrlich meinen, mit zu den Herrschenden. Sie üben gemeinsam mit allen Werktätigen die Macht aus. Denn in unserer Gesellschaft ist doch der Antagonismus überwunden. Aber mit der Auffassung, dass der Schriftsteller berufen sei, die Partei zu kritisieren, darüber zu entscheiden, was recht und falsch, was Wahrheit und Irrtum ist, berühren wir eine Grundfrage literarischen Schaffens. Wer urteilt also über die historische Wahrheit? So steht die Frage.
Wenn ich mich hier mal kurz einklinken darf. Die historische Wahrheit sind immer die Lügen der jeweiligen Sieger der Geschichte.
Die kollektive Arbeit der Partei, ihre Führung, ihre Millionen Mitglieder, gestützt auf die Erfahrung Millionen arbeitender Menschen oder ein Schriftsteller, der womöglich noch abgeschlossen vom Leben im Wolkenkuckucksheim thront, die Handlung der Partei und ihrer Funktionäre einer messerscharfen Kritik unterzieht. Es ist ja noch in jüngster Erinnerung, Genossen, nicht unbekannt, welche Rolle der Petőfi-Kreis in Ungarn gespielt hat, obwohl wir nicht die Lage von damals in Ungarn mit der der DDR und unserer Zeit vergleichen können. Nun, Genossen, sowohl aus dem Bericht des Politbüros als auch aus dem Gesagten gibt es für uns eine Reihe von Schlussfolgerungen. Und ich meine auch, Genossen, dazu gehören auch in bestimmtem Maße kadermäßige, personelle Veränderungen auf dem Gebiet, Genossen, wenn Sie absolut nicht begreifen wollen, dass man für den Sozialismus eintreten muss. Und vielleicht kann man jemanden den Skeptizismus bei uns erlauben. Das wäre meiner Meinung nach dem Finanzminister. Der muss sehr skeptisch sein in der Verausgabung von den Mitteln, die unnötigerweise im Namen der Regierung wahrscheinlich auch noch vergeuden. Also, lieber Genosse Willi, nicht wahr, sei ein bisschen skeptischer und überprüfe mal die Ausgaben, was uns das alles kostet, diese konterrevolutionären Machwerke.
Genosse Fröhlich sprach am Anfang seines Beitrages von Werner Bräunig. Werner Bräunig schrieb den Roman Rummelplatz. In diesem Roman geht es um den Zustand, oder besser gesagt um die Zustände in der Wismut in den 50er Jahren. Dieser Roman wurde natürlich von den Genossen der SED komplett zerrissen. Werner Bräunig hat sich von dieser Klatsche des 11. Plenums nie wieder erholt. Er verfiel dem Alkohol und starb 1976 mit 42 Jahren an seiner Alkoholsucht. Passend dazu hören wir jetzt Kurt Kies, der erste Sekretär der Gebietsleitung der Wismut.
Die Kumpels, die mit dem Rummelplatz bekannt gemacht wurden, waren über die dort gegebene Darstellung ganz einfach empört. Niemand von uns hat es gewagt, seiner eigenen Frau oder seinen erwachsenen Kindern dieses Buch in die Hand zu geben. Ich wage mich hier auf dem Plenum kaum, Dinge aus dem Rummelplatz zu zitieren. Aber um nur eins zu sagen, wer solche Worte in einen Roman formuliert, und die Soldaten jener Armee, ich meine die Sowjetarmee, die uns vom Faschismus befreite, so beleidigt, der braucht nach meiner Ansicht nach sehr, sehr dringend Hilfe.
Kurt Kies war damals 51 Jahre alt und gelernter Klempner. Ich habe den Roman Rummelplatz gelesen und ich frage mich manchmal, glauben diese Leute hier, die hier sprechen, glauben die wirklich das, was sie dort gesagt haben? Horst Schumann, gelernter Klavierbauer und erster Sekretär des Zentralrates der FDJ, malt ein düsteres Bild von der Jugend der DDR.
Den guten Ergebnissen stehen jedoch wachsendes Rauditum und Unmoral, Formen des Banditenwesens bis zu faschistischen Verhaltensweisen unter Teilen der Jugend gegenüber. Es wurde zugelassen, und wir im Zentralrat der FDJ haben es auch zugelassen, dass einzelne Sätze des Jugendkommuniqués aus dem Zusammenhang herausgelöst zu Leitsätzen wurden, wie ihr seid die Hausherren von morgen, die Jugend ist heute früher reif und anderes. Und bei dem früher reif wurde ungerechtfertigterweise auch ideologische Reife einbezogen. Wir Genossen im Zentralrat der FDJ haben diese Zusammenhänge nicht durchschaut. Erst die Sitzung des Sekretariats im Sekretariat des ZK und eine Aussprache mit Genossen Hager ließen mich und die anderen Genossen im Sekretariat des Zentralrats den ganzen Zusammenhang erkennen. Wir müssen jetzt lernen, im Zentralrat der FDJ, die FDJ zielstrebiger ideologisch zu leiten, offensiver unsere Weltanschauung in die Reihen der FDJ zu tragen, vor allem in die Arbeiterjugend. Dazu haben wir begonnen, die Durchführung der Mitgliederversammlung mit klarem politischen Inhalt, ideologischen Inhalt straffer zu führen. Ohne dies kann man unserer Meinung nach den Verband nicht festigen.
Als nächstes hören wir Horst Sindermann. Er war damals 50 Jahre alt und erster Sekretär der Bezirksleitung Halle. Von 1976 bis 1989 war er Präsident der Volkskammer. Er erfand übrigens auch 1961 den Begriff antifaschistischer Schutzwall für die Berliner Mauer. Anmerken möchte ich noch, dass ich kein großer Freund von Herrn Biermann bin. Aber den Humor der Genossen, der damals zum Ausdruck kam, den finde ich doch etwas befremdlich.
Hier liegt die Wurzel jenes Bündnisses, das schon einmal in unserer Geschichte Thomas und Heinrich Mann, Weinert, Brecht und Feuchtwanger und viele andere zur Repräsentation bürgerlich-humanistischer, demokratischer und sozialistischer deutscher Kunst gegen Krieg und Faschismus zusammengeführt hat. Wir hatten die Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Wir hatten dem deutschen Humanismus seine Heimstatt bereitet. Wir verstanden, das Erbe und den Auftrag der humanistischen Kunst zu verbinden. Wir schafften mit der größten gesellschaftlichen Umwälzung in der deutschen Geschichte jene Verhältnisse, in denen Geist und Macht zusammengeführt wurden. Könnte ein Volk den Absturz vertragen von Goethes Edel sei der Mensch hilfreich und gut, zu Biermanns Reimerei, es war einmal ein Mann, der trat in einen Scheißhaufen. Bei einem solch geistigen Absturz muss sich eine humanistische Nationalkultur den Hals brechen, unweigerlich. Was aber ist an Biermann zu verunglimpfen, was er nicht selbst schon längst verunglimpft hätte? Angeblich haben wir seine Seele, die als die Seele François Villons deklariert, auf der Mauer um West-Berlin erschossen. Was pflegt er seine Seele zwischen Sozialismus und Imperialismus? Warum leidet seine Seele so großen Kummer? Nur weil wir drei imperialistische Armeen in West-Berlin eingemauert haben, damit sie hier nicht das Gleiche machen können wie in Vietnam?
Es folgt ein recht unbekannter Redner. Waldemar Fernen. Er war damals 51 Jahre alt, gelernter Dekorateur und Admiral der NVA und ebenfalls Chef der politischen Hauptverwaltung der Nationalen Volksarmee. Er hatte auch damals schon mit einem Problem zu kämpfen, das sich bis 1989 sicher nicht viel verändert hat.
Und wenn wir durch die von Westdeutschland nun sich verschärfende Aggressionspolitik zu den härtesten Klassenauseinandersetzungen auf dem Gefechtsfeld gezwungen werden sollten, dann würde sich die Nationale Volksarmee im kompromisslosen Kampf mit der Bonner Bundeswehr, dem wichtigsten bewaffneten Machtinstrument des Todfeindes, befinden. Tatsächlich aber hat nach wie vor ein großer Teil unserer Soldaten und Unteroffiziere illusionäre Vorstellungen von der Gefährlichkeit des westdeutschen Militarismus und der Kriegsbereitschaft der Bundeswehr. Nach unseren soziologischen Untersuchungen gaben 40,4% der Befragten bei der Erfüllung ihrer militärischen Pflichten, gingen sie davon aus, dass die Soldaten und Unteroffiziere der Bundeswehr nicht ihre Feinde seien, die Soldaten. Verbreitet ist auch die Meinung, im Krieg werde ich schießen, jetzt aber ist Frieden. Es steht noch nicht fest, ob uns Westdeutschland angreift. Da kann ich doch nicht im Bundeswehrsoldaten meinen Feind sehen. Der Soldat der NVA kann und darf seinem militärischen Klassenkampfauftrag entsprechend nur von dem Willen beseelt sein, jeden, der ihn an der Verwirklichung seiner historischen Befreiungsmission hindert, kompromisslos zu vernichten. Im Kriegsfalle würde die Nationale Volksarmee in konsequenter Erfüllung ihrer Befreiermission an der schnellen Wiederherstellung des Friedens mitwirken und der Arbeiterklasse und allen nationalbewussten Kräften Westdeutschlands bei der endgültigen Beseitigung des imperialistischen Systems mittelbare Hilfe gewähren.
Ob er sich wirklich als Befreier gesehen hat?
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Ihr hört SM Radio Dessau wieder mit historischen Tondokumenten, diesmal vom 11. Plenum der SED von 1965. Eure QSL-Kartenwünsche sind uns Ansporn für neue Sendungen. Wir freuen uns natürlich über jede Zuschrift, auch wenn ihr etwas Negatives schreibt. Ihr könnt schreiben an Max Berger, Naumburger Straße 49, in 042-29 Leipzig. Elektronisch geht das natürlich auch. Max Berger, zusammengeschrieben, @smradio-dessau.de. Oder am besten, ihr geht mal auf unsere Internetseite, bei Google SM Radio Dessau eingeben und dann gibt es dort ein Kontaktformular, mit dem ihr uns schreiben könnt. Und ihr könnt auch diese Sendung hier in bester Qualität nachhören. Mit 37 Jahren war Konrad Naumann einer der jüngeren Mitglieder dieses Plenums. Er war gelernter Landarbeiter und damals Leiter der Abteilung Parteiorgane in der Bezirksleitung Berlin. Er machte noch weiter Karriere, bis er 1985 aller Ämter enthoben wurde. Grund war wohl seine Alkoholsucht, die ihn veranlasste, sich öffentlich unüberlegt zu äußern.
Ich habe noch eine Anfrage. Man hat uns gestern den Film gezeigt und sicher mit Absicht. Kaninchen bin ich, heißt er. Es ist folgende Schweinerei, die sich einfach hier trifft. Das ist doch nicht nur schlechthin sozusagen eine ideologische Verwilderung. Das ist nebenbei gesagt für mich auch Wirtschaftsverbrechen. Solche Dinge entstehen, da stehen Gedanken dahinter, da schreibt man. Gibt es denn da nicht jemanden, der den an die Seite nimmt und sagt, so, ne, komm mal her, was hast du denn überhaupt geschrieben? Und wenn er nicht hört, dass er nicht hört, das, was das Leben fordert, das, was die Linie des sozialistischen Realismus fordert, dann kriegt er überhaupt keine Tribüne. Aber bei uns kriegt er Technik, da kriegt er dufte Kameramänner, da kriegt er Mäuse und dazu dann interne Vorführungen, von denen die Menschheit nicht hat. Nicht immer, wenn wir es könnten, sage ich ganz ehrlich, sollten sich noch mehr an dem Film erzürnen. Wir entrüsten uns alle, aber jeder hat er seine Planstelle der Verantwortung. Das geht doch, es muss doch irgendwo eine persönliche Verantwortung in diesem Jahr oder im Vorjahr oder überhaupt irgendwo gegeben haben dafür, dass Produktionsmittel, wie gesagt, Exposé und Sujet und was alles gibt, dass das irgendwie läuft. Ich persönlich weiß, wir sind hoch organisiert und das gibt's nicht, dass jemand spontan einen Film dreht.
Du bist mir dumm.
Der ist genau
so. Du bist mir dumm. Du unterschätzt die freie Marktwirtschaft.
Na, ich hab gedacht, ich bin in der DDR, also.
Hab ich auch geglaubt.
Genossen, in dem Film wird außerdem Berlin beleidigt. Ich will euch mal ganz offen sagen. So eine primitive, italienisch-sozialkritische Masse gähnt und kotzt mich an. wenn man nur zeigt, diese Häuser, wo die Maschinengewehrgarden der letzten Kriegsdauer von Berlin sind und sich beinahe schämt, das neue Berlin zu zeigen, wo man sich schämt, das neue Berlin und seine neuen Menschen zu zeigen, das ist eine Schande. Und wer Berlin beleidigt, der beleidigt die Hauptstadt und die ganze Republik. Aber wenn wir beginnen, Form über Inhalt zu stellen, dann machen wir Fehler. Ich möchte sagen, am tiefsten in meinem persönlichen Bewusstsein ist und bleibt folgende Tatsache, und die ist gültig für eine ganze Generation, die erzogen wurde, so wie ich erzogen wurde. Das waren 1945 die Genossen, die aus Buchenwald, aus Dachau, aus Majdanek, aus den Konzentrationslagern zurückkamen. Die haben uns genommen, uns. Und haben sie ganz fest, aber ziemlich fest, ohne Angst gehabt zu gängeln, an die Binde genommen. Und haben mit uns ganz fest, ohne dass wir Luft kriegten, und ohne dass wir immer einverstanden waren, möchte ich auch betonen, haben sie uns dahin geschoben und zu anständigen, also doch brauchbaren Menschen entwickelt.
Auch hier kam wieder der ganz spezielle Humor dieses erlauchten Kreises zum Ausdruck. Und wenn der Chef einen Witz macht, muss gelacht werden.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Ihr hört SM Radio Dessau hier auf der Kurzwelle 6070 kHz. Heute mit einer Sendeleistung von 100 kW über den Sender in Mussbrunn bei Wien in Österreich. Empfangsberichte für diese Sendung schickt ihr bitte an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig-Plagwitz. Ihr könnt es natürlich auch übers Internet machen. Dort schickt ihr die Empfangsberichte bitte an maxberger@smradio-dessau.de. All dies findet ihr aber auch auf unserer Internetseite unter www.smradio-dessau.de. Und nun geht es weiter im Programm mit Ralf Thorsten Berger. Er berichtet euch vom 11. Plenum der SED.
Albert Norden war damals 61 Jahre alt, Politbüromitglied und Sekretär für Agitation und Propaganda. Hier sein Redebeitrag.
Angesichts der idiotischen Bonner Verleumdungshetze gerade der letzten 10 Tage sei es klar gesagt. Geeint ist die Partei, vereint sind Partei und Volk, einig sind DDR und UdSSR und gerade dieses Jahr hat die gleichberechtigte Bruderschaft des gemeinsamen Kampfes unserer beiden Parteien und Staaten in den wechselseitigen Besuchen und dem Abschluss eines Handelsabkommens zu beiderseitigem Vorteil gezeigt, das unserer Wirtschaft glänzende Perspektiven eröffnet. Eine Frage von prinzipieller Bedeutung ist dabei, wer soll eigentlich in unserer sozialistischen Gesellschaft führen? In einem Artikel, den er in der französischen Literaturzeitschrift Les Lettres Françaises veröffentlichte, antwortet der Schriftsteller Stefan Heim auf diese Frage so. Jeder Zeitabschnitt hat seine Wortführer. Früher waren es die alten Propheten. Heute, in der Epoche des Atoms und der Revolution, neigen die Schriftsteller und die Naturwissenschaftler dazu, diese führende Funktion zu übernehmen. Es ist klar, Genossen und Genossinnen, dass hier die führende Funktion der Arbeiterklasse und ihrer Partei bestritten und angegriffen wird. Aber das ist beileibe nichts Neues. Das hat es schon in der Geburtsstunde, vor der Geburtsstunde der deutschen Arbeiterbewegung vor bald 125 Jahren gegeben, als Freilich Rath schrieb, der Dichter steht auf einer höheren Warte als auf den Zinnen der Partei. Und da fuhr Georg Herweg ihm in die Parade mit dem berühmten Gedicht, in dem es hieß, Partei, Partei, wer sollte sie nicht nehmen, die noch die Mutter aller Siege war. Das alles und noch mehr darf, ja soll sogar die Partei. Nur um die Kunst soll sie sich nicht kümmern. Genossen, diese Position ist natürlich falsch und sie ist volksfeindlich. Wir wären keine sozialistische Partei, wenn die revolutionäre Ideologie nicht unser Hauptanliegen wäre. Wo das Volk unter Führung der Partei zum Herrn seines Schicksals und zum Schöpfer des neuen Lebens aufgestiegen ist, kann man dem Volk nicht besser dienen als durch die Teilnahme an der Verwirklichung des Programms des Sozialismus. Man kann nicht mit dem Volk sein, ohne mit der Partei zu sein. Nun übersieht niemand von uns und wir hier im Zentralkomitee am allerwenigsten, dass es in unserem Leben neben außerordentlichen Erfolgen, Fortschritten und so weiter noch mancherlei Mängel gibt. Und niemand will die Kunst rein auf die Illustrierung von Erfolgen beschränkt wissen. Aber ebenso wenig wollen wir die Kunst zum Illustrator von Schwierigkeiten ausschließlich degradieren lassen. Ist es nicht notwendig, mit aller Eindeutigkeit klarzustellen, dass derjenige, der Mangel an Mangel reiht, in Wirklichkeit unser Leben verfälscht und für unsere Feinde Kugeln gießt? Wer die sozialistische Wirklichkeit so verzerrt sieht, der spiegelt einfach kleinbürgerliche Auffassungen wider. Worin äußert sich denn das Verhalten des Kleinbürgers in unserer Zeit? Dass er bei jeder Gelegenheit schwankt, dass jeder Schritt vorwärts in Neuland ihn beunruhigt und außer Fassung bringt, dass er beim Vormarsch zum Sozialismus nur den Staub an den Stiefeln der Marschierenden bemerkt.
Erschreckend, diese Selbstherrlichkeit. Aber selbstherrliche PolitikerInnen haben wir ja heute auch genug. Günter Witt, damals 40 Jahre alt, studierter Lehrer und Stellvertreter des Ministers für Kultur. Weiterhin war er Leiter der Hauptverwaltung Film. Er hat im Vorfeld dieses Plenums ganz vernünftige Ansichten geäußert. Hier übt er Selbstkritik und wird von Walter Ulbricht abgebügelt.
Ich glaubte, auf diese Weise die Kräfte innerhalb des Filmwesens formieren zu können, die Auseinandersetzung an einem fertigen Objekt besser als an theoretischen Thesen führen zu können, um damit die Position der sozialistischen Kulturentwicklung auch von dem Standpunkt aus, was nicht geht, wo die Grenzen sind, führen zu können. Heute muss ich feststellen, dass damit eine Entstellung unserer Politik und eine entstellte Darstellung unserer Wirklichkeit von mir zugelassen wurde und dass durch die dann erfolgende prinzipielle Kritik der Parteiführung zunächst sogar die Möglichkeit einer Frontbildung unter den Filmschaffenden gegen die Parteiführung geschaffen wurde. Genosse Axen, ich spreche ja darüber, dass der Fehler bei A anfängt, dass nicht an dem Drehbuch, an all dem, was da vorlag, bevor die Produktion losging, dass da keine kritische und prinzipielle Diskussion geführt wurde. Und das ist jetzt die Folge.
Darum ging es doch nicht. Hör mal. Im Politbüro hast du doch gesagt, dass du der Meinung bist, dass man diese Filme zeichnen muss, damit sie zur allgemeinen Diskussion gestellt werden, sozusagen eine freie Meinungsäußerung möglich ist. Das heißt, Erziehung der Jugend mit Hilfe dieser Filme heißt das. Darum, diese eine einzige Frage geht das. Sind wir der Meinung, ja, dass ein paar Künstler oder Schriftsteller, ja, dass sie schreiben können, was sie wollen, und sie bestimmen die ganze Entwicklung der Gesellschaft, ja. Das ist die Frage, um die es geht, und die hast du mit Ja beantwortet und Politbüro mit Nein. Freiheit der freien Diskussion über alle anarchistischen, nihilistischen und skeptizistischen Filme und Literaturzeugnisse. So stand die Frage. Das wurde gefordert, ja. Die Propaganda über die Niederschlagung von Volkspolizisten, über Niederschlagung von Lehrern, ob das also erlaubt sein soll oder nicht erlaubt sein soll. Das ist die Frage. Also, wollen wir freie Marktwirtschaft machen auf dem Gebiet der Kultur? In diesem Sinne muss man das sagen. Jeder hat das Recht, seinen Standpunkt zu vertreten und den Leuten müssen entscheiden. So einfach dann die Frage. Weiter nicht? Ja, genau, war es so oder war es nicht so?
Ja,
vielleicht
genau
habe
so
ich übertrieben, bitte, dann korrigiere mich.
Also ich habe im Politbüro...
Kannst du mich ruhig korrigieren.
Helmut Sarkowski, Förster, Kandidat des Zentralkomitees.
Greift zur Feder, Kumpel, das hat er vor 5 Jahren gesagt. Und der Bräunig ist doch ein Waisenknabe gegen Hax, der ein großer Dichter wäre, wenn er für die Menschen schreiben würde. Und die Pornografie von Bräunig ist harmlos und einfach läppisch gegen die rübelhafte Obszönität, die in der Volksbühne über die Rampe gelassen wird. Und die Spießbürger begeistert. Da werden diese Filme produziert. Das genehmigt ein Ministerium. Wo sind die klaren Konturen in der Leitung? Wie soll man sich orientieren? Wozu haben wir eine Akademie der Künste? Ein Kulturministerium, eine Kulturabteilung des ZK. Gibt es keine Parteiorganisationen bei der DEFA, bei den Theatern, an den Akademien, die rechenschaftspflichtig wären gegenüber der Partei im Hinblick auf klare Konturen in der Kunst? Keiner von uns will, dass uns welche bewusst oder unbewusst die Konterrevolution ins Haus bringen.
Hanna Wolf, damals 57 Jahre alt, Historikerin und Rektorin der Parteihochschule Karl Marx. Sie äußert sich zum Personenkult in der Sowjetunion.
Dass also die Geschichte der Sowjetunion, besonders seit dem Tode Lenins, eine Geschichte der Fehler ist. Dass es gar nichts gab als Personenkult und manche Genossen sprechen öffentlich von einer Periode des Personenkults in der Sowjetunion und denken, dass sie damit die Wahrheit aussprechen. Aber Genossen, das ist doch nicht die Wahrheit. Natürlich ist auch das wahr. In der Sowjetunion hat es eben Personenkult gegeben. Das wissen wir, das ist gesagt worden. Aber ist das die Wahrheit über die Sowjetunion? Ist das die Wahrheit über den Sozialismus? Das ist doch die Frage. Und ich möchte doch solche falsche Propheten wie Stefan Heim, Havemann und alle anderen, die sich heute herausnehmen, über den Sozialismus zu meckern, über den Sozialismus, über unseren Sozialismus zu meckern, die sollen sich darüber legen, dass sie leben heute und meckern können, weil dieser Sozialismus den Faschismus besiegt hat. Zum Teufel nochmal.
Ein Wort zu Stefan Heim. Er wurde im Westen gern als Kronzeuge genommen, wenn es gegen die DDR ging. Dazu muss man sagen, dass er in seiner Analyse ja an allen Punkten recht hatte. Zumindest aus Sicht der Bevölkerung. 1994 kandidierte er auf der offenen Liste der PDS für den Bundestag. Er hielt als Alterspräsident die Eröffnungsrede zum 13. Bundestag 1994. Kurz zuvor wurden falsche Stasi-Vorwürfe gegen ihn lanciert. Die Mitglieder der CDU-Fraktion, die schon immer wussten, dass sie auf der richtigen Seite waren, verweigerten ihm den Respekt bei seiner Eröffnungsrede. Ein Affront, der so noch nie im Bundestag vorkam. Christa Wolf, damals 36 Jahre, war die Einzige, die Mut hatte, hier offen ihre Meinung zu sagen, gegen die Meinung der anderen Genossen.
Ich habe den Eindruck, durch diese Tagung die berechtigte Kritik an Erscheinungen übt, die wirklich falsch gelaufen sind, dass eine Gefahr besteht, nicht offensiver zu werden, was wir wirklich müssten, sondern bestimmte Errungenschaften, die also die Bitterfelder Konferenz und auf ihrer Grundlage geschaffen wurden in Literatur und Ästhetik, wenn nicht zurückzunehmen, so doch zu stoppen. Und ich möchte euch vor dieser Gefahr warnen, die ich in vielen Institutionen sehe. Genossen, die gleichen Leute, die alle diese Erscheinungen gekannt haben, ganz anders als jeder von uns, der nur Einzelheiten sieht, die Tendenzen gesehen haben, die sie entweder haben laufen lassen oder gefördert haben, oder so eine Politik des mal so Sprechens geübt haben, die nicht dazu, ich spreche jetzt von der Kulturabteilung des ZK, die nicht dazu gekommen sind, uns ein einziges Mal einzuladen, ein einziges Mal mit uns darüber zu sprechen, uns auszurüsten für Diskussionen, uns laufen zu lassen, uns Einzelheiten mal an den Kopf zu werfen, die Leute werden jetzt sich umdrehen, aber um 180 Grad und werden alles abdrehen. Die werden nicht nur jeden nackten Hals zudecken in jedem Fernsehspiel, die werden auch jede kritische Äußerung an irgendeinem Staats- oder Parteifunktionär als parteischädigend ansehen und zurückdenken. Und sie tun es schon. So ist die Sache. Und es ist nicht richtig, da gebe ich dem Genossen Corella recht, von diesen negativen Erscheinungen ausgehend unsere Kulturpolitik jetzt eine Debatte zu entfachen, die also die Schriftsteller sozusagen in eine Defensive drängt, wo sie immer nur beteuern können, Genossen, wir sind nicht parteifeindlich.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Heute bei SM Radio Dessau historische Tondokumente zum 11. Plenum der SED 1965. Ich hoffe, ihr hört uns und es hat euch interessiert und wir freuen uns über jeden QSL-Kartenwunsch. Diese Wünsche gehen an Max Berger 042 29 Leipzig, Naumburger Straße 49. oder an maxberger, zusammengeschrieben, @smradio-dessau.de. Oder noch besser, ihr geht auf unsere Internetseite SM-Radio Dessau, einfach bei Google eingeben, schickt uns dort ein vorbereitetes Formular, schreibt uns eure Meinung und hört die Sendung dort noch einmal nach. Den aus heutiger Sicht wohl lustigsten Beitrag lieferte die damals 38-jährige Inge Lange, gelernte Schneiderin und Leiter der Frauenkommission.
Meiner Meinung nach, und das haben auch schon verschiedene Genossen gesagt, besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den durch und durch unsauberen Geschichten, republikfeindlichen Geschichten, über die wir hier sprechen, und den Schwierigkeiten, die uns die sozialistische Erziehung der Jugend bereitet. Das sage ich nicht bloß als Mitglied des Zentralkomitees, das sage ich auch als Mutter. Und nach meiner Meinung machen sich manche Mitglieder unserer Partei, ich sage ganz bewusst unserer Partei, im Ministerium für Kultur, im Fernsehen, im Rundfunk, bei der DEFA und wo sie überall sitzen, reichlich wenige Gedanken, wie sich ihre Arbeit auf die heranwachsenden jungen Menschen auswirken. Stattdessen also passieren Dinge, die, das wird doch immer schlimmer. Das, was wir gestern gesehen haben in diesem Film, das ist doch der letzte Trick, sowas hat es doch noch nie gegeben. Wie spielt sich das nun so in der Familie ab? Ich möchte ein Beispiel herausgreifen. Da steht auf dem Programm, es wird gezeigt, tiefe Furchen. Aha, ein Stück über die Bodenreform. Ich habe eine 15-jährige Tochter. Ich denke mir, hat die nicht erlebt. Kann überhaupt nicht schaden, wenn die sich das mal anguckt, wie das damals war. Also, ich gestatte ihr, am Abend zu gucken. Normalerweise guckt die nicht abends, die Kleine schon gar nicht. Ja, liebe Genossen, wenn ich gewusst hätte, was dort für eine widerliche Bettszene kommt, hätte ich die doch nie gucken lassen. Vor lauter Diskussion über den Sinn des Lebens, über Takt und taktvoll tanzen, über Bestreben, attraktiv zu sein, hat man vergessen, die Arbeit zu organisieren. Hat man vergessen, Mitgliederversammlungen durchzuführen, die FDJler zu kassieren und die jungen Funktionäre zu schulen. Aber auf dem Gebiet wurde wenig getan. Man hat attraktive Diskussionen geführt über den Sinn des Lebens. Und ich bin nicht gegen geistige Gespräche.
Soziale Möglichkeit.
Jawohl. Ich bin nicht gegen geistige Gespräche, ich liebe selbst geistige Gespräche.
Walter Ulbricht referiert über die Probleme des Perspektivplanes bis 1970.
Ich gehe über zu den Fragen der Erreichung des höchsten Nutzeffektes durch volkswirtschaftlich richtigen Einsatz der Investitionen, durch Rationalisierung und Automatisierung. Besonders große Reserven zur Erhöhung des Nationaleinkommens liegen auf dem Gebiet der Investitionen und des Außenhandels. Ich sagte schon, dass wir in den letzten Jahren mit höheren Investitionen einen geringeren Zuwachs an Nationaleinkommen erreichten. Vergleiche über einen längeren Zeitraum haben ergeben, dass der Zuwachs an Nationaleinkommen pro 1000 Mark Investitionen ständig niedriger geworden ist. Der Perspektivplan muss eindeutig auf folgende Fragen orientieren. Auf welche Gebiete und Produktionen, die einen hohen Zuwachs an Nationaleinkommen sichern, sind die Kräfte vor allem zu konzentrieren. Auf welchen Gebieten muss die DDR den Weltstand mitbestimmen, beziehungsweise einen bestehenden Rückstand in Forschung und Produktion unbedingt schnell aufholen, um die erweiterte Produktion zu sichern und eine hohe Arbeitsproduktivität zu erzielen? Welche hochveredelten, weltmarktfähigen und devisenrentablen Erzeugnisse und Zweige müssen vorrangig entwickelt werden, um die Außenwirtschaft von einer Quelle des Verlustes zu einer Quelle des Gewinns an Nationaleinkommen zu machen. Bei welchen Erzeugnisgruppen muss die DDR im Zuge der Konzentration die Produktion allmählich und systematisch einschränken bzw. einstellen? Dazu bindende internationale Spezialisierungsvereinbarungen herbeiführen oder auf dem Weltmarkt kaufen. Eine revolutionäre Partei muss eine große Perspektive haben. Sie muss einige Jahre voraussehen. Die Entwicklung. Man kann nicht wie ein Handwerksbursche von einer Geschichte auf die andere springen. Ich spreche jetzt hier frei, wir haben es da aber nicht abgestimmt. Also, ihr könnt mich nachher kritisieren, wenn ich was Falsches sage. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen. Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Wenn der Berliner Distel gesagt wird, dass der und der noch da ist, und dann sagt, ja, der ist auch noch da, womit ich gemeint war, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn eines Tages ein Gewitter niedergeht über die Betreffenden mit einer offenen Auseinandersetzung über die Frage, welche Stellung Sie zum Staat und zur Staatsführung haben. Sie dürfen doch nicht denken, dass wir uns weiter als Partei und Arbeiterfunktionäre von jedem beliebigen Schreiber anspucken lassen. Liebe Genosse.
Du musst jetzt zu ihr gehen. Entschuldig dich bei ihr.
Fast hätte ich ihn vergessen, den Tapeziermeister Kurt Hager. Er war kurz vor diesem Plenum in Moskau und setzt hier die dort erhaltenen Direktiven 1:1 um.
Die übertriebene Kritik am Personenkultum Stalin, wie sie besonders von Chruschtschow geübt wurde, hat zu einer völlig falschen Periodisierung der Geschichte, zur Erfindung einer Periode des Personenkults geführt.
Und diese Betonköpfe haben, solange sie 1989 noch gelebt haben, kein Komma des hier Gesagten revidiert. Überlassen wir dem Ranghöchsten in dieser Runde das Schlusswort.
So, ist alles klar, ja? Ist jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht und auch nicht um höhere Philosophie, ja, sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Ich hoffe, dass das inzwischen jetzt klar geworden ist. Also, worum geht es? Um die Gewährung der Freiheiten in der DDR, die in der bürgerlichen Gesellschaft des Westens üblich sind. Aber wir haben viel weitergehende Freiheiten. Wir haben nur keine Freiheit also für Verrückte, ja. Ich meine, sonst haben wir absolute Freiheiten überall, ja.
Und für solche Kontrarevolutionäre.
Für Kontrarevolutionäre haben wir auch keine, ja. Das haben wir auch nicht.
Gut, alles klar? Bezugnehmend auf diese Tagung hören wir noch einmal Erich Mielke am 20.01.1966 auf einer Parteiaktivtagung innerhalb der Staatssicherheit.
Da gibt es einen Film Geteilter Himmel. Ich spreche nicht über die Qualität des Films, jetzt gar nicht. Geht gar nicht darum. Es geht darum, dass der Gegner diesen Film als besonders wertvoll sofort einschätzt. So, Genossen, nun steht so die Frage. Diese Abhandlung über Langeweile von Minsk von Heim grenzt objektiv an Staatsverrat. Wenn wir nur einen Tag diesen Menschen die Macht in die Hände geben, dann wäre die Macht verloren. Bei den Bildern, abstrakte Kunst. Bei den Filmen, besonders wertvoll. Und nun kommt die Beatmusik und nun kann man sich völlig enthemmt und atmen, so wie man in der Waldbühne gemacht hat.
Hier fiel noch einmal der Name Stefan Heim. Ich möchte dem damals gefeierten und später dann im Westen verfemten Schriftsteller noch einmal das Wort geben. Er sprach 1991 in der Akademie der Künste über dieses Plenum.
Sie hatten Angst vor denen, die durch ihre Werke die Menschen zum Nachdenken anregten. Denn das Nachdenken der Menschen ist etwas sehr Gefährliches. Und die Ulbricht und Ferner und wie sie alle hießen, hatten einen Instinkt, einen fast untrüglichen Instinkt für diese Gefahren. Und sie hatten sogar recht. Denn wir, die wir dann noch 1989 erlebt haben, wir wissen ja, wie fast nur durch die Berührung eines Fingers dieses ganze System, das so durchorganisiert war und so stark erschien, zusammenbrach, noch rascher eigentlich als ein Kartenhaus.
Nun, eine bessere Zusammenfassung und ein besseres Schlusswort zu diesem Plenum kann ich auch nicht geben. Mein letztes Wort sei, dass Menschen, die nachdenken, für jeden Staat gefährlich sind.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Das war ein Beitrag von meinem Vater Ralf Thorstenberger über das 11. Plenum der SED. Das war es auch schon leider wieder fast von unserer Sendung, aber auch nur fast, denn ein Lied habe ich noch, und zwar für Stefan Druschke, und zwar Tschö der Pirat mit Euble Moi. Ja, ich kann leider kein Französisch. Aber wir freuen uns jedenfalls auch über eure Empfangsberichte. Die schickt ihr uns bitte an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04 229 Leipzig-Plagwitz oder per E-Mail an maxberger@smradio-dessau.de. Und ab April könnt ihr uns dann jeden Samstag um 17 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit hier auf der 76 kHz mit 10 kW mit alten Folgen hören. Aber nun für Stefan Druschke ein französisches Lied.
Radio. Musik, die mich anlacht.
Das war's nun leider schon wieder. Das war ein Lied für Stefan Druschke aus Kerpen. Eure Empfangsberichte, die schickt ihr bitte noch an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04 229 Leipzig-Plagwitz. Ab Mai geht's dann wieder zurück nach Dessau. Aber das findet ihr auch auf unserer Internetseite www.smradio-dessau.de. Und falls ihr per E-Mail uns einen Empfangsbericht schicken wollt, den schickt ihr bitte an maxberger@smradio-dessau.de. Nun verabschiede ich mich. Wie gesagt, ab April hören wir uns dann jeden Samstag um 15 Uhr nach Weltzeit hier auf der 670 kHz mit alten Sendungen. Und ab dem 1. Mai senden wir dann auch über den Großrundfunksender in Nauen. Mit 125 Kilowatt geht's los um 13 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr einschaltet und uns dort auch dort einen Empfangsbericht schickt. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir niemanden ausschließen mit der 6095 Kilohertz. Und falls doch, am Nachmittag hört ihr dann noch eine Wiederholung mit 100 Kilowatt über die 6070 Kilohertz. Aber nun vergesst bitte nicht, eure Antennen zu erden.